Die Frage, die sich momentan stellt, sind wir an einem Kipppunkt in die eine oder andere Richtung? Wann haben wir das erste Mal in SK Hynix investiert, also in einen der großen Profiteure der KI-Wende? Und danach, eigentlich seit 2025, haben wir die Aktien nur immer wieder verkauft. Warum? Weil die Kurse so extrem gestiegen sind und wir möchten in unserem Portfolio da nicht, oder ein guter Portfoliomanager setzt keine Riesenwetten mit seinem Portfolio. Das hat dann eher Glücksspielcharakter. Und auf einmal sind die Anleger der Spur des Geldes gefolgt und haben festgestellt, wo geht das Geld hin? Und das ist eben in Asien. Und jetzt kommt der andere Knackpunkt, nämlich Spekulation. Und auf einmal ist das ins Bewusstsein der Leute gekommen und die spekulative Blase ist jetzt geplatzt. Aber wir kaufen eben halt keine Narrative, sondern wir kaufen Aktien, gut bewertete Aktien.
Guten Morgen, Christoph. Wie hast du geschlafen?
Gut, wie immer eigentlich. Alles andere wäre nämlich nicht gut und ein guter Portfolio-Manager soll ja ruhig schlafen können.
Noch dazu, wenn er die Schlagzeilen am Morgen liest, die ich gelesen habe. Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, KI-Rallye stockt, Quartalszahlen der US-Tech-Firmen sind niedrig, der Nikkei hat minus 1,5, der Kospi minus 3,6, MSCI Asia ohne Japan minus 0,6. Ist das jetzt eine Trendwende oder wie siehst du das?
Gut, das sind erstmal nur Punktaufnahmen. Ne? Also ich finde auch, als Portfolio-Manager guckst du ja nicht auf solche kurzfristigen Bewegungen, was der Markt jeden Tag macht. Die Frage, die sich momentan stellt, sind wir an einem Kipppunkt in die eine oder andere Richtung? Und vielleicht muss man da wirklich mal, um das Ganze zu verstehen, was da passiert ist, eine Weile zurückgehen. Ja? Also es war ja jetzt in den vergangenen Monaten en vogue, quasi in Asien investiert zu sein, weil alle realisiert haben, dass es eigentlich der Nukleus, der Kern der ganzen KI-Bewegung, weil dort letztendlich die Hardware sitzt, die das möglich macht. Wenn du jetzt mal zurückgehst, also ich habe gerade mal heute früh geschaut, weil ich fand das total spannend. Wann haben wir das erste Mal in SK Hynix investiert, also in einen der großen Profiteure der KI-Wende? Und ich bin ja immer einer, der gerne Preise vergleicht. Wenn ich irgendwo 20% was billiger bekomme, dann gehe ich auch dahin. So war das auch so, dass wir nicht SK Hynix gekauft haben, sondern eine Technologie-Holding SK Square, wo ich eben halt SK Hynix zum Abschlag bekomme. Wir haben vielleicht auch die 20%. Aber wir haben das tatsächlich im März 2024 gemacht, also schon eine ganze Weile zurück. Und wir hatten die volle Position dann aufgebaut Ende 2024. Und damals haben wir das doch gar nicht so sehr unter dem KI-Aspekt gemacht, sondern wir haben einfach gesehen, die DRAM-Preise machen zyklisches Tief. Man sieht die Nachfrage sowohl von der Mobiltelefonindustrie, die immer mehr Speicher bekommen haben, bis hin zu den Rechenzentren, die auch immer mehr Speicher gebraucht haben. Und in anderen Ecken hast du auch das Ganze gesehen bei den NAND-Flash, also bei diesen Chips, die in diesen SSD-Speicherkarten oder auch in den Festplatten, die keine Platten mehr drin haben. Da haben auch die Preise gedreht. Das war so die Hypothese. Und dann erst kam eigentlich die Idee, dass es ja einen Engpass gibt bei Nvidia, weil die brauchen ja diese speziellen High-Bandwidth-Memory-Geschichten, die in die Nvidia-Karten reinkommen, weil solche KI-Modelle sehr groß sind und damit die schnell rechnen können, müssen die eben halt mit dem Speicher super schnell kommunizieren. Und das hat natürlich unsere Investment-These gestärkt. Wir haben die Position vergrößert. Und danach, eigentlich seit 2025, haben wir die Aktien nur immer wieder verkauft. Warum? Weil die Kurse so extrem gestiegen sind und wir möchten in unserem Portfolio da nicht, oder ein guter Portfoliomanager setzt keine Riesenwetten mit seinem Portfolio. Das hat dann eher Glücksspielcharakter. Und letztendlich haben wir dann gesehen, so im Jahr 2025, 2026 haben sich auf einmal die Anleger Gedanken darüber gemacht, eigentlich, was die berühmten Hyperscaler, die man als große KI-Profiteure gesehen hat, wo deren Geld denn derzeit hingeht. Und das war jetzt im Grunde genommen die erste Ecke, wo man sagen kann, vielleicht kriegt das Narrativ diese Geschichten einen Knick.
Zwei Fragen. Wir werfen immer gerne mit Ausdrücken um uns Hyperscaler. Was verstehst du eigentlich unter Hyperscaler? Und dann, um das anzuschließen, was mir durch den Kopf gegangen ist, wenn ich dein Portfolio mir angeguckt habe jetzt heute, dann hast du ja durchaus weiter in diesen Bereich dann investiert, hast Gewinne mitgenommen bei SK Hynix aus unterschiedlichen Gründen. Aber es tauchte eine japanische Firma wie Murata auf. Und wir haben letztens auch über Taiyo Yuden gesprochen. Ist das auch etwas, was du mit dir überlegst, dass du sagst, wie geht das Ganze weiter? Wer wird weiter profitieren? Sind es immer nur die sogenannten Hyperscaler oder auch andere, die dahinter stehen?
Na, sagen wir mal erstmal, was ein Hyperscaler ist, ja. Also normal, klar, jeder weiß, was ein Rechenzentrum ist. Da stehen Maschinen rum, die irgendjemand mal gemietet hat und der seine Anwendungen darauf rechnet. Ein Hyperscaler ist auch nichts anderes als ein Rechenzentrum, aber ein globales Rechenzentrum. Die haben natürlich über den Globus verteilt ihre Rechenzentren. Die Logik dahinter ist eine ganz klare. Einerseits, man schafft Redundanz, wenn Ausfälle bestehen, ja. Hohe Verfügbarkeit. Der andere Punkt ist, ich möchte die Rechenleistung dort haben, wo mein Büro ist oder wo mein Kunde ist. Das ist ein Aspekt eben halt. Der andere Aspekt, der ganz wichtig ist, dieses Rechenzentrum kann Leistung beliebig skalieren. Wenn ich als Anwender sage, oh, für morgen brauche ich mehr Rechenleistung oder auf Dauer brauche ich mehr Rechenleistung, dann können die das einfach hochfahren ohne großen Aufwand. Das kann ich wirklich täglich ändern, minütlich quasi ändern, was ich an Rechenleistung bekomme. Und was in der Aufzählung oft vergessen wird, was ich aber sehr wichtig finde, ist im Grunde genommen, ist auch eine komplette IT-Infrastruktur. Da sind diverse Softwarepakete, die die Industrie verwendet, also Software as a Service, SAP, denk dir aus, was du möchtest, Oracle, Datenbank, die sind da schon drauf. Und was für Anwender sehr wichtig ist, auch die Konnektoren, die Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Anwendungen ist vorhanden. Also ein großer Service und das bindet Kunden auch langfristig an solche Rechenzentren. Und jetzt haben wir die Hyperscaler erstmal in ihrer Funktion definiert. Wer ist das? Das ist Amazon, ja, durch die Amazon Web Services, AWS. Also viele kennen es wahrscheinlich als Versandhändler, aber lange Zeit war dieses Geschäft zu stark und hat im Grunde genommen den Versandhandel sogar subventioniert mit den Einnahmen. Microsoft, ein weiterer großer Hyperscaler, dann Alphabet, auch bekannt als Google. Und dann haben wir natürlich viele verschiedene andere Anbieter in dem Bereich, die jetzt nicht so mit einer bekannten Marke dabei sind. Oracle steigt da in diese Richtung auch auf, macht das und die bieten diese Services an. Und was man gemerkt hat auf einmal, man hat ja gesagt, das sind die Profiteure des Ganzen, weil die Leute ja jetzt auf diesen Clouds, auf diesen Hyperscaler-Einrichtungen rechnen werden, hat man gesehen, aber die Cashflows sind runtergegangen, weil die Unternehmen investiert haben. Die müssen ja erstmal natürlich diese ganzen NVIDIA-KI-Beschleuniger-Boards einbauen, neue Rechenzentren einbauen. Und auf einmal sind die Anleger der Spur des Geldes gefolgt und haben festgestellt, wo geht das Geld hin? Und das ist eben in Asien angekommen. Nächster Schritt war, man hat überlegt, wie sicher sind denn die Gewinne der Hyperscaler? Und da habe ich eine große Bandbreite. Es kann auch durchaus sein, was ich nicht glaube, dass KI nicht so der große Ertragsbringer sein wird, weil solche Technologien über die Zeit günstiger werden. Auf der anderen Seite die Leute sie stärker nachfragen, weil sie günstiger werden, aber wissen nicht genau, was rauskommt. Aber bei SK Hynix, bei Murata hat man schon in den Bilanzen gesehen, wo das Geld hingeht, der Hyperscaler. Da hat man jetzt verdient, nicht in der Zukunft. Und das war der Punkt gewesen, warum das Geld erstmal dahin geflossen ist an der Stelle. Und jetzt kommt der andere Knackpunkt, nämlich Spekulation.
Du hast jetzt Murata zum zweiten Mal erwähnt, japanische Firma, eigentlich zweite Reihe, ne? Also wird verwendet, ist ein Muss. Murata stellt ja Mikrotransistoren her. Irgendwo zweite Reihe, die ja profitieren werden, so oder so, auch wenn die Hyperscaler, die du jetzt aufgezählt hast, mal nicht den Ertrag bringen werden, den sie jetzt so voraussehen. Oder bin ich da falsch?
Ich würde noch mal ganz gerne zu dem Thema Spekulation gehen, bevor wir jetzt auf die Einzeltitel gehen. Wir haben eben halt was anderes gesehen. Viele, die zu spät zu dieser Veranstaltung gekommen sind, sind eingestiegen. Und südkoreanische Anleger sind im großen Stil spekulativ in diesen Markt eingestiegen. Über Hebelinstrumente, also ETFs gehebelt auf eine einzige Aktie. bis hin zu dem Thema, dass man eben halt Geld geliehen hat zum Spekulieren. Und das kann in der Regel nicht gut gehen. Wir haben immer dieses Phänomen, dass Leute auf einmal eine Technik realisieren und gar nicht auf die Fundamentaldaten schauen, die gar nicht so schlecht sind, weil der Witz bei der ganzen Geschichte ist, die Unternehmen haben tatsächlich sehr gut verdient. Die Frage stellt sich nur, und das ist die Frage, die sich für die Zukunft stellt, werden die auch auf die nächsten Jahrzehnte so gut verdienen? Weil was wir sehen ist momentan vor allen Dingen, dass die Gewinnmargen explodiert sind auf ein Niveau, das ungewöhnlich hoch ist. Es sind eigentlich zyklische Unternehmen, die deutlich geringere Gewinnmargen im Schnitt erzielen. Die Halbleiterhersteller, die Hersteller des Speicherchips, die sind nicht dumm, die sind nicht auf den Kopf gefallen. Die haben schon gemerkt, dass wir insgesamt das Thema haben, dass die Preise auch wieder fallen könnten. Und auf einmal ist das ins Bewusstsein der Leute gekommen und die spekulative Blase ist jetzt geplatzt. Natürlich hört man jetzt gerne so Einzeltitel wie Murata, die keineswegs in der zweiten Reihe sind, sondern es ist einer der wichtigsten Hersteller von Mehrschicht-Keramikkondensatoren, die unwahrscheinlich klein sind und sind in diesen Rechnern insofern von großer Bedeutung, weil das im Grunde genommen ein Affenzirkus ist. Also da werden viele elektronische Signale geschickt. Es ist ein riesiger Lärm quasi, ein elektronischer im Hintergrund. Und den filtern diese Bausteine aus. Deshalb sind die essentiell erstmal. Und wie es an den Märkten so ist, die Leute suchen eben halt nach neuen Kandidaten in der Wertschöpfungskette und haben dann auch, und auch da muss man sagen, sind wir wieder deutlich früher in Murata rein als die meisten, sind dort eingestiegen. Ja, einfach so Idee, SK Square hat seit unserem Einstieg 800% zugelegt. Murata hat nicht diese ganze Strecke gemacht, hat aber innerhalb von einem Jahr über 200% zugelegt. Ja. Das sind so die Titel. Und jetzt kommt die Frage, die du stellst, natürlich, wie geht's weiter? Da greife ich mal voraus. Da finde ich, sind wir momentan an einem interessanten Punkt, weil viele darüber nachdenken, wirklich, wie geht's weiter überhaupt mit dem KI-Thema? Wir sehen das Problem, OpenAI will an die Börse gehen und gleichzeitig kommt die Billigkonkurrenz aus China und macht möglicherweise diesen Börsengang kaputt. Und das, finde ich, kann man an der Stelle gar nicht klar definieren, wie es weitergeht. Wir gucken uns die Speicherhersteller an, was wir gesehen haben. Aktionäre sind ja große Freunde der Marktwirtschaft und sie vergessen oft bei der Marktwirtschaft das Entscheidende, dass bei einer Marktwirtschaft Wettbewerb dazukommt und dass hohe Preise teilweise auch Nachfrage kaputt machen. Ja, es kommt Wettbewerb dazu im Speicherbereich von den Chinesen, nicht im High-End, aber in den mittleren Preisklassen und Nachfrage geht kaputt. Wir sehen, dass Nvidia neue Beschleunigerboards reinbringt mit weniger Speicherbedarf. Die sind günstiger. Eben weil die Speicher so teuer sind. Das heißt, wir gucken abseits der Speicher nach neuen Teilen in dieser Wertschöpfungskette. Ein Faktor, den wir interessant finden, ist zum Beispiel optische Konnektoren oder Konnektoren bei Chips. Das ist so die nächste Ecke. Das ist jetzt kein Call, ob das eine Fortsetzung dieser OS ist. Ja, wir haben ja wirklich, wie gesagt, 800% seit 2024. Das ist wahnsinnig hoch. Und wer jetzt glaubt, dass das wieder so hoch schießt, muss sich wirklich fragen, wie realistisch ist das? Halte ich für unrealistisch, aber wir gucken in diesem Segment, das ist weiterhin ein Spielplatz, aber wir kaufen eben halt keine Narrative, sondern wir kaufen Aktien und gut bewertete Aktien. Das ist die Antwort auf die Frage, geht's weiter oder nicht?
Die andere Sache, vielen Dank, Christoph, ich weiß wieder mehr als vorher, eindeutig. Die andere Sache oder Stichwort, was ich aufnehmen möchte, war China. Was ich lese, und da muss ich ein bisschen an die Bundesrepublik Deutschland denken, dass Kommunen weniger Geld für Subventionen haben, also vielleicht noch nicht ganz pleite sind und daraus wiederum sich Dinge ergeben, wie die in den Kommunen vorhandenen Unternehmen bekommen die Subventionen nicht. Was machen die daraufhin? Wo bekommen sie im Endeffekt Gelder her? Wie verändert sich die Landschaft? Kannst du dazu freundlicherweise mal ein bisschen was erzählen? Ist das vielleicht, gibt das interessante Kaufmöglichkeiten auch für dich?
Naja, also um was geht? Kommunen klingt jetzt ein bisschen zart. Wir reden hier wirklich eher von riesigen Bundesländern, wenn du so möchtest. Es sind die Provinzen, denen das Geld ausgeht. Die haben sich ja früher dadurch finanziert im Immobilienboom, dass sie eben Land verkauft haben. Diese Einnahmen haben sie genutzt, um Industrien in ihrer Provinz eben halt Subventionen zu geben. Und eines der großen Themen, das der Westen mit China hat, ist die Tatsache, dass China versucht, sich momentan aus der Immobilien Blase verursachten und dem Platzen der Blase verursachten Rezession quasi herauszuhebeln. Also Rezession ist vielleicht das falsche Wort, wenn man immer noch ein positives Wirtschaftswachstum hat. Und hat eben halt Überkapazitäten aufgebaut in bestimmten Industrien und exportiert auf Teufel komm raus nach Europa. Xiaomi hat jetzt vor kurzem ein SUV vorgestellt, hat ungefähr die Größe, das eine Modell wie ein Audi Q9, das andere wie Q7, kostet aber nur 40% davon oder weniger. Bei gleicher, ähnlicher Qualität wahrscheinlich. Und wenn man die chinesische Regierung fragt, habt ihr Überkapazitäten, sagt ihr natürlich nein, wir haben keine Überkapazitäten. Aber die bösen Provinzen, die finanzieren eben halt bestimmte Unternehmen, die es eigentlich am Markt gar nicht brauchen. Das wollen wir abstellen. Was nicht stimmt, weil wie du richtig sagst, seit 2022 haben die Provinzen gar nicht mehr so viel Geld, dass sie die Unternehmen subventionieren können. Jetzt fragst du dich natürlich trotzdem, wo kommt das Geld dann her, oder?
Klaro. Beziehungsweise, wenn sie Geld haben, auf die einzelnen Unternehmen bezogen jetzt mal, ja, wo gehen die dann hin? Gibt das wieder eine neue Chance? Du bist ja ein Themenspieler. Ist das ein Thema, was dich interessiert? Und mal so gezielt gefragt, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, da warte ich eigentlich drauf?
Ja, ich glaube, man muss erstmal das ein bisschen tiefer verstehen, was überhaupt passiert. Also ich glaube, dieses schnelle auf irgendeine Aktie kommen, geben solche Sachen zunächst erstmal nicht her. Ja, es kann am Ende dazu führen, dass man merkt, dass in einer bestimmten Branche möglicherweise Wettbewerber wegfallen und ein Konzentrationsprozess eingesetzt haben. Was wir jetzt sehen, wir haben 5400 Unternehmen an der Börse gelistet, onshore. Was haben die bekommen? Die haben früher vom Staat Direktsubventionen bekommen. Und jetzt hat der Staat eben halt andere Möglichkeiten gefunden, die zu subventionieren, Steuerminderungen. Was ist denn das Thema überhaupt der Chinesen und warum machen die das? Die wollen vor allen Dingen ihren Tech-Sektor aufbauen. Die wollen eben halt Autarkie, die wollen unabhängig sein von den Amerikanern. Deshalb fließt da unwahrscheinlich viel Geld erstmal da rein. Und zwar indirekt. Die zahlen weniger Steuern statt 15%. Das nächste ist, sie dürfen ihre Sachen, ihre Investitionen schneller abschreiben. Was dazu führt, dass nochmal die Steuern sinken, ja. Und der Gedanke dahinter ist natürlich, diesen Tech-Sektor aufzupäppeln. Und indirekt komme ich jetzt doch auf eine Investment-Idee, weil der zweite Weg, nämlich Unternehmen, das kostet dem Staat erstmal Geld, beziehungsweise dem Staat entgeht Geld. Ein anderer Weg ist zu sagen, Unternehmen, du darfst an die Börse gehen. Das kann nämlich auch der Staat entscheiden, ja. Und da gibt es natürlich das Problem, gehen zu viele Unternehmen an die Börse, kann das natürlich die gesamten Bewertungen in der Region drücken. Der Staat versucht da einen Mittelweg zu finden, aber nur mal als Idee, die Zahl der IPOs in diesem Jahr wird wahrscheinlich doppelt so hoch sein wie im vergangenen Jahr. Und da ist natürlich überlegen, welches der vielen Unternehmen dann der Brüller wird an der Börse, sei mal dahingestellt. Vor allen Dingen als Europäer kannst du es eh nicht zeichnen. Das wird verteilt unter den Lokalinvestoren. Aber ein potenzieller Profiteur sind dort eben die Börsenbetreiber. Und auch Hongkong wird demnächst einen Boom erleben bei IPOs oder ist eigentlich schon drin. Und wir haben uns eben an der Hongkonger Börse beteiligt, um eben diesen Teil abzugreifen. Na, das finde ich immer eine spannende indirekte Geschichte, um das zu tun.
Kommen wir zu einer letzten Frage. Auch darüber haben wir uns in den letzten Tagen unterhalten. Japanischer Yen wird von den USA gestützt. Wenn man sich das so vorstellt, die Japaner, die USA kaufen einfach jetzt Yen, was ja aber nicht so der Fall war, sondern das war ja eine relativ komplizierte Angelegenheit, was da passiert ist, mit einem sehr interessanten Hintergrund. Was ist da eigentlich gelaufen? Gib doch da noch mal kurz mir ein Update oder eine Zusammenfassung.
Ja, das ist eine spannende Geschichte, weil es eigentlich nach knapp seit Jahrzehnten nicht mehr so eine koordinierte Intervention am Devisenmarkt und vor allen Dingen so eine um viele Ecken gespielte. Man muss überlegen, die japanische Regierung steht vor dem Dilemma, sie muss eigentlich die Zinsen erhöhen. Ja, wir wissen, Japan 30 Jahre Deflation, dann kam eine neue Regierung, die es endlich geschafft hat, die Inflation wieder auf eine gesunde Inflation herzustellen. Und jetzt haben wir das Phänomen, der Yen ist schwach, es gibt eine importierte Inflation, Energiepreise, Güter sind teurer geworden für die Japaner und die Löhne steigen, was sehr gut ist. Die Japaner streben eigentlich an, dass vor allen Dingen die Reallöhne steigen. Das ist noch nicht passiert, also es wird alles durch die Inflation wieder aufgefressen, obwohl Arbeitskräftemängel in Japan hängt. die Menschen, die an den Großunternehmen arbeiten, die haben 5% Lohnerhöhung bekommen in den Lohnrunden. Aber sehr viele Menschen arbeiten eben halt in den KMUs, die irgendwie 60-70% des Arbeitsmarkts ausmachen. So, aber die japanische Notenbank möchte die Zinsen erhöhen, kann das aber gar nicht so schnell, weil viele Unternehmen gar nicht dran gewöhnt sind, mit hohen Zinsen zu arbeiten. Die Großen, die sitzen häufig auf Cash-Reserven. Für die ist das nicht so hart. Die kleinen, mittleren Unternehmen, die sind häufig noch auf Fremdkapital angewiesen und die killt Zinsen. Ja, die können damit nicht umgehen. Und es gibt auch wie in den USA, einige Zombie-Firmen, die eigentlich nur durch Niedrigzinsen überlebt haben. Und wenn man jetzt die Zinsen zu schnell hochfährt, gehen die eben halt über den Teich, würde ich mal sagen. Das ist das Dilemma erstmal der Notenbank. Und sie möchte vor allen Dingen auch keinen schwächeren Yen haben. Eben auch wegen der dargestellten Gründe, aber auch die Amerikaner möchten keinen schwächeren Yen haben, weil ihre Sorge ist, dass der Yen andere asiatische Währungen mit runterzieht und die USA dann wieder Wettbewerbsvorteile haben, von denen sie glauben, dass sie sie haben, weil der Dollar ja so beliebt ist und deshalb der Dollar so stark ist, Dollar als Reservewährung und Trump ja festgestellt hat, dass es für die Wirtschaft nicht gut ist. Und jetzt kommen wir erst zum eigentlichen Fall, den du angesprochen hast. Die Amerikaner sind erstmal hergegangen und haben Devisenkurse abgefragt bei den Investmentbanken, was quasi schon mal ein Signal ist, da kommt irgendwas. Der Markt wird quasi eingestimmt, weil die schätzen dann ein, welche Volumina der Markt aufnehmen kann überhaupt an Verkäufen. Nächster Schritt war, das war eben halt durch die Hintertür gespielt, die Amerikaner haben jetzt nicht US-Dollar verkauft, sondern die haben Euro gegen Yen verkauft. Und der witzigste Teil ist aber ein Mechanismus, den sie benutzen, ISMA, indem sie einfach den Chinesen Dollar geliehen haben. Die Japaner Dollar geliehen haben. Und die Japaner könnten eigentlich auch US-Staatsanleihen verkaufen am Markt. Das wäre natürlich doof für die US-Staatsanleihen. Also haben die Amerikaner den Japaner Dollar geliehen, die sie natürlich in irgendeiner Zeit auch wieder zurückzahlen müssten, was der Markt auch weiß. Aber wie das so ist, wie bei Staatsanleihen, der Staat hat ja noch nie irgendwie seine Schulden getilgt, sondern immer verlängern, kann man das auch beliebig prolongieren. Also hatten die Japaner im Grunde genommen von den Amerikanern Dollar geliehen, die sie dann verkaufen haben, konnten auch ihren eigenen Beständen verkaufen. Und das ist eben halt jetzt mal der Status quo, dass man versucht, diesen Yen-Rückgang auf dem Weg zu stoppen.
Ich bedanke mich erstmal für den Blick hinter die Kulissen sozusagen. Freue mich auf den nächsten Ovid-Dialog-Podcast und wünsche dir heute dann starken Kaffee, weiterhin ein gutes Gespür für das, was da so läuft und die entsprechenden Funde, die du so die letzten Jahre ja gefunden hast.
Alles klar. Dankeschön, Rainer. Dann tschüss. Viel Spaß und einen schönen Tag in Berlin.
Das war der Ovid-Dialog-Podcast Asien steht früher auf mit Portfolio-Manager Christoph Schmidbauer und Fondsinitiator Rainer Fritsche. Wir liefern abseits vom Marketing-Sprech Mehrwert über die Unternehmen und die Region Asien-Pazifik. Asia wakes up early.